Vergangene Woche versucht die Hamburger Innenbehörde mit aller Macht, afghanische Flüchtlinge nach Kabul abzuschieben. Der erste Anlauf geriet dem Hamburger Innensenator Nagel zur Bauchlandung. Nur einer der geplanten 7 Afghanen konnte tatsächlich abgeschoben werden. Insgesamt will Hamburg allerdings mit wöchentlichen Abschiebeflügen zunächst alleinstehender männlicher Afghanen beginnen. Die übrigen Bundesländer werden wahrscheinlich spätestens nach der Innenministerkonferenz im Juni mit Abschiebungen anfangen. Es ist absehbar, dass die Innenminister die Abschiebung größerer Zahlen afghanischer Flüchtlinge noch für dieses Jahr in die Tat umsetzen wollen. Was die Flüchtlinge erwartet, wie ihre Chancen in Afghanistan wieder Fuß zu fassen sind, scheint nebensächlich zu sein. Die jüngsten Ausschreitungen in Kabul, die insgesamt schwierige Sicherheitslage wegen wachsender Kriminalität oder auch die jüngste Frühjahrsoffensive der Taliban stehen den Plänen der deutschen Innenminister nicht entgegen. Otto Schily bezeichnet die Lage in Afghanistan als stabil, was nicht viel bedeutet. Auch eine katastrophale Situation kann stabil sein. Vor kurzem hat eine Juristendelegation aus der Bundesrepublik, der auch die Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichts Frankfurt angehörte, die Situation in Kabul und Afghanistan, insbesondere unter dem Aspekt der Rückkehr von Flüchtlingen, untersucht. Die Ergebnisse dieser Recherchereise, in deren Verlauf Gespräche mit Angehörigen der Regierung, verschiedener Hilfsorganisationen und auch mit einfachen Menschen aus Afghanistan stattfanden, fasst der Frankfurter Rechtsanwalt Viktor Pfaff zusammen. Ein Beitrag von Stefan Dünnwald, Radio Lora aus München.
Mein Resümee ist, dass es gegenwärtig dem afghanischen Staat, aber auch den ausreisepflichtigen Afghanen nicht zugemutet werden kann, abgeschoben zu werden. Man muss ja unterscheiden zwischen der freiwilligen Rückkehr. Es gibt Hunderttausende von Afghanen, die aus Pakistan und Iran und woanders her auch zurückkehren, freiwillige Rückkehr, und andererseits aber Abschiebung. Eine Abschiebung ist derzeit unverantwortlich, weil sich weder der afghanische Staat um diese Personen kümmern kann, noch die Hilfsorganisationen. Die Sicherheitslage ist äußerst brisant. Die letzten Tage haben das leider Gottes unter Beweis gestellt. Die ökonomischen Bedingungen sind verheerend. Korruption ist an der Tagesordnung. Ich kann das näher ausführen.
Vielleicht zur ökonomischen Situation zunächst.
Also der wichtigste Punkt ist ja immer, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Wenn Sie nicht in Afghanistan über eine Wohnung verfügen oder wenigstens über ein Zimmer verfügen, dann haben Sie auch keine Chance, eines zu bekommen zu einem erschwinglichen Preis. Es leben in einer Drei-Zimmer-Wohnung am Stadtrand von Kabul leben 25 Personen und die Wohnung kostet $300. Wer kann sich das leisten? Das können sich allenfalls die leisten, die bei den internationalen Organisationen beschäftigt sind, aber genau die haben die Mietpreise in Kabul also enorm in die Höhe getrieben. Der Fahrer, der uns gefahren hat von einer deutschen NGO, der kriegt im Monat $100, der ist schon ganz hoch bezahlt, ja, und zahlt für sein Einzimmer $45 und lebt dort mit seiner Frau und mit seinen 5 Kindern. Das sind die Verhältnisse. Ansonsten landen sie am Stadtrand von Kabul in Plastikverschlägen, bestenfalls in einem Zelt und haben dort also weder sanitäre Anlagen noch Wasser.
Ein wesentliches Moment für Zurückkehrende ist natürlich auch die Frage, bestehen noch familiäre Bindungen, bestehen Richtig. Noch Netzwerke für die Zurückkehrenden? Richtig. Wie sieht es da aus?
Die afghanische Gesellschaft beruht vollkommen auf der Existenz in der Großfamilie. Wenn Sie eine solche Großfamilie nicht haben, sind Sie schutzlos. Sie sind ausgeliefert. Sie haben nicht die Beziehungen, Sie haben nicht den Schutz. Das geht gar nicht. Das gilt insbesondere für Frauen, es gilt aber auch für Männer, die jetzt zurückkehren. Wer über eine solche Familie nicht mehr verfügt, der kann auch nicht zurück. Und das betrifft natürlich in erster Linie die, die nach Europa gegangen sind. Das war die meist etwas höhere Schicht, die gebildetere Schicht. Und die haben den Kontakt zur Familie häufig verloren. Da sitzt ein Teil in Australien, ein Teil in Kanada, ein Teil sonst wo. Während diejenigen, die nach Pakistan und nach Iran gegangen sind, das waren ja Millionen, die sind im Clan geflüchtet, haben im Clan im Exil gelebt und kehren jetzt auch wieder im Clan zurück nach Afghanistan und haben meistens auch in Afghanistan noch Reste von der Familie gelassen, die versucht haben, das Eigentum zu bewachen. In der Situation sind die nicht, die nach Europa gegangen sind oder auch in andere westliche Staaten.
Sie haben es eben schon angesprochen, es gibt auf der einen Seite Rückkehrer aus dem Iran und aus Pakistan, und sowohl im Iran als auch in Pakistan wird auf diese Rückkehrer Druck ausgeübt, dass sie nach Afghanistan zurückkehren, soweit ich weiß.
Das ist richtig, ja.
Und da ist so die eine Sache, das ist jetzt keine Abschiebung, aber es ist schon ein kontinuierlicher hoher Druck, der ausgeübt wird. Und wie würden Sie denn die Rückkehrchancen für diese Flüchtlinge einschätzen?
Ja, die sind in einer sehr schwierigen Lage. Also das funktioniert so, die melden sich dann an der Grenze, werden dort ein, zwei Tage in einem Registrierungslager von UNHCR registriert, kriegen dann je nach Entfernung zum Heimatort 4 bis $30 und dann kriegen sie noch ein Handgeld von ungefähr auch nochmal $30 oder $50. Und dann müssen sie gehen und dann müssen sie gucken, wo sie unterkommen, und da kümmert sich dann auch niemand mehr drum. Die Grund und Boden haben, die also zurückkehren können in alte Verhältnisse, die sind gut dran, und die anderen, die sind aufgeschmissen. Die anderen, die kehren aber auch gar nicht zurück. Wir haben ja immer noch in Pakistan und in Iran insgesamt mindestens 2,5 Millionen Flüchtlinge sitzen. Die können nicht zurückkehren, weil sie nicht untergebracht werden können.
Das heißt, das Land, also Afghanistan, beziehungsweise die internationalen Geldgeber müssten Strukturen bereitstellen, die diese Flüchtlinge, diese Leute wieder Richtig. Ins Leben integrieren können.
Es gibt ein gutes Beispiel. Australien will 200 Personen zurückschicken. Die haben $400 Millionen zur Verfügung gestellt. Von diesen $400 Millionen werden Wohnungen gebaut. In diesen Wohnungen können diese 200 Personen leben, und zwar 5 Jahre mietfrei, und müssen sich dann in diesen 5 Jahren eine Existenz aufbauen, also gucken, dass sie irgendwo Arbeit finden und dann auch nach Ablauf von 5 Jahren das bezahlen. Das, finde ich, ist ein vorbildliches Verhalten eines Staates. Deutschland hat es ja als einziger Staat abgelehnt, ein sogenanntes Dreierabkommen abzuschließen. Dreierabkommen heißt Abkommen zwischen dem rücksendenden Staat und Afghanistan unter Einschluss des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen, Flüchtlingskommissars, der dann prüft, erstens, ist das Schutzbedürfnis wirklich entfallen? Das kann man ja gar nicht für alle sagen. Zweitens, wie sind die Bedingungen bei der Rückkehr? Und dann sind in einer gewissen Weise diese Rückkehrer behütet. Deutschland ist der einzige Staat, der das abgelehnt hat und der gesagt hat, wir schieben einfach so ab. Und das macht die Aufnahme in Afghanistan eben dann doppelt und dreifach schwer. Mal ganz abgesehen davon, dass die Sicherheitslage wirklich hochbrisant ist. Wir haben also täglich Horrornachrichten, jetzt nicht nur die Sache mit der angeblichen Koranmisshandlung in Guantanamo, sondern auch sonst Entführungen. Das allergrößte Problem sind die Kindesentführungen. Erstaunlicherweise ist das hier gar nicht im Blickfeld bisher, obwohl das Auswärtige Amt hat es in seinen Lagebericht reingeschrieben. Es werden also täglich in Afghanistan Kinder entführt für Zwecke der Organtransplantation, der Versklavung auf dem Weltarbeitsmarkt, für Zwecke, weiß nicht was, als Kameljockey in Saudi-Arabien reiten und so weiter und so weiter. Das sind Angaben, die haben wir von ISAF, die haben wir nicht irgendwo auf der Straße aufgesammelt. ISAF hat gesagt, 2004 sind im Raum Kabul allein registrierte Kindesentführungen 160. Sie können sich vorstellen, dass die wirkliche Zahl erheblich darüber liegt, vor allen Dingen in ganz Afghanistan. Oder jetzt die Italienerin, die gestern entführt worden ist. Das sind Ereignisse, die passieren täglich. Und die Lage ist wirklich sehr instabil, die Kriminalität nimmt zu. Und jeder Rückkehrer, der nicht in geordnete Verhältnisse zurückkehren kann, erhöht natürlich die Gefahr, dass die Unsicherheit und die Kriminalität wachsen. Das hat uns Dr. Farhan gesagt, der Wirtschaftsminister, Herr Dadfar, der Flüchtlingsminister, die Gouverneure in Mazar und in Jalalabad, dass jeder Gesprächspartner hat dringend darum ersucht, aus Deutschland jetzt keine afghanischen Staatsangehörigen abzuschieben.
Wie haben das denn die Deutschen geschafft, die afghanische Regierung so rumzukriegen, dass die könnten ja auch sagen, hier, wir akzeptieren keine abgeschobenen Flüchtlinge.
Nee, das geht nicht. Das geht völkerrechtlich nicht. Wenn jetzt klar ist, das sind afghanische Staatsangehörige, dann müssen die natürlich in Kabul dann hereingelassen werden. Das ist auch zugesichert. Etwas anderes wäre völkerrechtswidrig und wäre auch ein unfreundlicher Akt. Ich meine, Afghanistan kann sich auch nicht alles gegen Deutschland wehren gegen den Ort der Petersberg-Konferenz von 2001. Also die müssen schon reingelassen werden, klar. Man kann nur darum bitten, die Rückführung aufzuschieben. Herr Dattfa ist, während wir in Afghanistan waren, nach Iran gereist, mit dem Ziel, in Iran zu erreichen, dass Iran zunächst jetzt absieht von weiteren Rückführungen, weil die Aufnahmekapazitäten einfach vollkommen erschöpft sind. Man findet auch keine Arbeit. Der afghanische Staat beschäftigt dreimal mehr Arbeitskräfte, als er in Wirklichkeit braucht. Und ist damit natürlich schon überfordert. Hinzu kommt dann, dass von den Milliarden, die also angeblich Afghanistan zur Verfügung gestellt werden, wovon ja auch nur ein Teil dann wirklich fließt, der weitaus größte Teil geht an die internationalen Organisationen oder an die NGOs und nur ein kleiner Teil geht an den afghanischen Staat direkt. Die internationalen Organisationen sagen, wir haben mit den Abgeschobenen nichts zu tun. Das sagt auch IOM zum Beispiel. Die sagen, wir haben keine Verantwortung für abgeschobene Personen. Wenn freiwillige Rückkehrer kommen wollen, können wir versuchen, sie in irgendwelche Stellen zu vermitteln. Da haben wir ein Programm für 6 Monate. Da kriegen sie auch einen Zuschuss pro Monat von $300. Und nach 6 Monaten müssen die sich entscheiden, ob sie diesen Weg allein weitergehen oder ob sie zurückkehren. Und die Zahl der Rückkehrer, so hat uns IOM bestätigt, wächst.
Das heißt, die Abgeschobenen, wenn das denn mal jetzt, wenn die Hamburger das tatsächlich mal hinkriegen sollten, die Abgeschobenen landen wirklich auf der Straße erstmal?
Die landen zunächst einmal auf der Straße, insbesondere dann, wenn sie also keine Familie haben. Ja. Und damit laufen sie Gefahr, Opfer zu werden. Sie laufen aber auch Gefahr, selbst zu kriminellen Mitteln greifen zu müssen.
Die Juristendelegation, an der sich der Anwalt Viktor Pfaff auch für die Flüchtlingsrechtsorganisation Pro Asyl beteiligte, untersuchte verschiedenste menschenrechtlich relevante Bereiche des Lebens in Afghanistan. Die Situation der Frauen und die medizinische Versorgung sind besonders prekär, so Viktor Pfaff.
Wir haben das Frauengefängnis in Kabul besichtigt. Da gibt es so ein Übergangsgefängnis, bevor die Frauen dann in das große Gefängnis außerhalb von Kabul kommen. Waren also 16 oder 18 Frauen untergebracht, abgesehen von 2 waren alle dort unter dem Vorwurf der Unzucht inhaftiert. Und jetzt muss man wissen, was das heißt. Wenn eine Frau die Schläge ihres Mannes nicht mehr aushält und deshalb aus dem Haus flüchtet oder weil sie einer Zwangsheirat entkommen will und das Haus verlässt, dann ist sie dem strafrechtlichen Vorwurf der Unzucht ausgeliefert und wenn sie aufgegriffen wird, wird sie zunächst mal inhaftiert. Und dann gibt es ein Zurück nur, wenn die Familie sie wieder aufnimmt. Das heißt, sie muss dann zurück in das Elend, vor dem sie geflüchtet ist. Das sind also sehr typische Verhältnisse. Die werden auch bestätigt von der Leiterin dieses Gefängnisses. Und die medizinische Versorgung ist auch katastrophal schlecht. Es sitzen in Afghanistan seit 30 Jahren die sogenannten deutschen Brüder. Ich habe die schon 1996 dort getroffen, jetzt wieder. Also bewundernswerte Arbeit leisten die. Die bauen Hospitaltechnik und sind auch in der Krankenpflege tätig. Wenn die deutsche Botschaft eine Auskunft braucht zur Krankenversorgung, dann wenden sie sich an die deutschen Brüder. Die haben uns folgenden Fall geschildert. An einem Freitag, das entspricht also unserem Sonntag, hat jemand innere Blutungen, wird zum Krankenhaus gebracht. Jetzt muss erstmal der Wächter bestochen, der Portier bestochen werden, bevor überhaupt die Türe aufgeht. Und so weiter und so weiter. Dann muss bestochen werden, damit der Arzt herbeikommt. Und der Mann ist dann gestorben, weil er nicht schnell genug behandelt wurde. Also das sind die Realitäten oder die Medikamentenversorgung. Jetzt nehmen Sie an, Sie brauchen also laufend irgendwelche Medikamente. Die besorgen Sie sich jetzt in Afghanistan. Da gibt es also Pharmazien in Hülle und Fülle. Aber die kommen aus Pakistan, die Medikamente. Und Sie können nie sicher sein, dass das drin ist, was draufsteht. Sie müssen es also aus Europa besorgen, um sicher zu sein. Und dann kommt ein weiteres Problem hinzu. Wenn das Medikamente sind, die gekühlt werden müssen, erstens mal brauchen sie einen Kühlschrank, das ist schon nicht selbstverständlich. Zweitens, wenn sie einen haben, wegen der ständigen Stromausfälle brauchen sie auch noch einen Generator im Garten. Erst dann ist gewährleistet, dass ihre Medikamente das überleben. Das sind die Realitäten. Ja. Wenn man also liest bei uns, Grundversorgung, medizinische Grundversorgung ist gesichert, man schaut aber genauer hin, dann ist das sehr problematisch.
Ich habe jetzt kürzlich mit einem gesprochen, der 2 Jahre in Afghanistan war und auch von der Deutschen Gesellschaft für Entwicklungshilfe mache ich Interviews. Die haben eine positivere Sicht auf die Dinge.
Inwiefern?
Ja, insofern, als dass sie zum Beispiel die Frauensituation generell als deutlich besser schildern. Dann sprechen sie halt regelmäßig von einer Art Aufbruchstimmung.
Das sind alles so allgemeine Angaben. Damit kann ich nichts anfangen. Wir haben uns die ganz konkreten Lebensumstände schildern lassen und haben sie angeschaut. wenn zum Beispiel die Beraterin des Flüchtlingsministers, eine sehr imponierende, gestandene Frau, die viele Jahre Richterin war, Frau Shahidi, sagt, ich kann meine Kinder nicht ohne Bodyguard in die Schule gehen lassen. Jeden Tag bringt sie jemanden in die Schule und holt sie wieder ab, weil ich fürchten muss, dass diese Kinder entführt werden. Das sind die Realitäten. Was heißt denn da Aufbruchsstimmung? Natürlich gibt es für das große Geld gibt es eine Aufbruchsstimmung. Herr Fahim, der Verteidigungsminister war, der sich 80 Millionen von diesen Hilfsgeldern unter den Nagel gerissen hat und immer noch seine bewaffneten Leute hat, der hat sich im feinsten Viertel von Kabul, hat er sich Grundstücke gekauft und baut jetzt dort Häuser und vermietet ein Haus für 3.000 bis 5.000 Dollar im Monat. Und das zahlen auch manche, nämlich internationale Organisationen oder Wirtschaftsbosse und so, das gibt es schon, ja. Aber Heidelberger Zement zum Beispiel war in Afghanistan, hatte großes Interesse, dort eine Fabrik zu bauen. Die brauchen ja viel Zement nach 23 Jahren Krieg. Die haben gesagt, die Sicherheitslage ist nicht so, dass wir das anfangen würden, und sind wieder nach Hause gefahren. Das sind die Realitäten. Mit so allgemeinen Floskeln, Aufbruchsstimmung und so, damit kann ich nichts anfangen. Mhm. Wir sind sehr unbefangen eigentlich durch Kabul, ja, manchmal auch ein Stück gelaufen, meistens gefahren worden. Wenn ich dann aber nach Hause komme und lese, dass in ein Internetcafé in die Luft geflogen ist und dass drei Ausländer entführt werden sollten und jetzt das mit der Italiener, das sind Vorfälle, die passieren täglich. Wir waren anderthalb Stunden bei ISAF, haben uns instruieren lassen von zwei deutschen Offizieren. Und während wir die anderthalb Stunde da saßen, tickerten dauernd solche Meldungen ein. Hinten saß einer, der sagt, ach, guck mal, da ist schon wieder dies und das und das und das. Das sind die Realitäten. Also fragen Sie bei solchen Leuten immer nach den ganz konkreten Lebensumständen. Wo findet der Ali, wenn er heute abgeschoben wird, Obdach und Arbeit? Was? Natürlich gibt es eine Aufbruchsstimmung, aber für wen? Es gibt überhaupt keine Aufbruchsstimmung. Es gibt eine Stimmung, es gibt eine anti-amerikanische Stimmung, die momentan noch gedämpft ist. Ich zitiere jetzt ISAF, nicht irgendeinen Afghanen. Überall, wo die Amerikaner sind, gärt es. Die Amerikaner bauen in Westafghanistan, also in der Provinz Herat, an der Grenze zu Iran, setzen sie sich fest. Ja, das beunruhigt Iran natürlich ganz enorm. Und wissen Sie, die Afghanen haben im 19. Jahrhundert die Engländer dreimal rausgeschmissen. Sie haben die Russen niedergekämpft. Und sie werden auch nicht dulden, dass die Amerikaner sich dort festsetzen. Und Afghanistan kann man nicht mit Irak vergleichen. Afghanistan besteht zu 80% oder weiß nicht, 70% aus Bergland. Da können sie nicht wie in Irak als Militärokkupant vorgehen. Ich schätze das ganz anders ein. Im Moment nimmt man das noch hin, aber das macht ganz böses Blut. Wir haben eine religiöse Schule besucht, eine traditionelle alte religiöse Schule, eine Sufi-Schule, also muslimische Mystiker, die übrigens gegründet worden ist von der berühmten Familie Mojaddedi, die den ersten Übergangspräsidenten 1992 gestellt haben. Wir haben dort mit Geistlichen gesprochen, über alles Mögliche. Am nächsten Tag kamen die Amerikaner dahin. Das liegt in der Wüste, ja. Am nächsten Tag kamen die Amerikaner darin, das heißt, wir waren beobachtet und die wollen jetzt wissen, was ist in dieser religiösen Schule gemacht worden. Wissen Sie, das macht überall böses Blut. Die Amerikaner können nicht unterscheiden zwischen einer Hochzeitsgesellschaft und kämpfenden Taliban. Sie können nicht unterscheiden zwischen einer religiösen Schule, wo Taliban ausgebildet werden, und einer religiösen Schule, wo ein aufgeklärter Islam unterrichtet wird, einschließlich Englisch. Und das kann nicht gut gehen. Das wird auch nicht gut gehen. Die afghanische Regierung kann nur im Amt bleiben, weil sie in offensichtlich massiver Weise Schritt auf Tritt geschützt ist von den Amerikanern. Keine drei Tage wäre diese Regierung im Amt, wenn die Amerikaner sie nicht so bollwerkartig schützen würden. Das sind die Realitäten. Nur unter diesen Bedingungen kann da momentan ein gewisser Aufbau stattfinden. Aber wie lange noch? Wenn die jetzt anfangen, die Rohopiumproduktion wirklich stillzulegen, dann wird es zweifellos zu bewaffneten Auseinandersetzungen kommen. Weil solange die Bauern und ihre Herren, ihre Kommandanten nicht wissen, wovon sie sonst leben sollen, solange werden sie nicht zulassen, dass ihnen diese Lebensgrundlage entzogen wird. Und die deutschen Soldaten sind sehr beliebt, die deutschen ISAF-Einheiten sind sehr beliebt, aber das wird dann ein Ende haben, wenn sich vermischen wird Enduring Freedom Operation und ISAF. Wenn zum Beispiel die deutschen Soldaten jetzt bei diesen Unruhen der letzten Tage eingegriffen hätten, das wäre sehr schlecht gewesen. Ja, klugerweise halten die sich immer sehr lange zurück. Also das sind Riesenprobleme, die einer Lösung harren, und ich bin da sehr pessimistisch.
Soweit der Frankfurter Anwalt Viktor Pfaff, der sich kürzlich mit anderen Anwälten und einer Richterin zu einer Delegationsreise in Afghanistan aufhielt. Die Abschiebung von Afghanen, die in der letzten Woche zunächst von Hamburg begonnen wurde, muss sich mit diesen Berichten auseinandersetzen, will sie glaubwürdig behaupten, dass die Abgeschobenen nichts zu befürchten hätten. Und damit sind wir auch schon am Ende des politischen Infomagazins bei Radio Dreieckland. Danke fürs Zuhören und bis morgen.